Podcast. Forecast Episode 9, eine Sonderfolge ist am Start. Pünktlich zum Happy New Year möchten wir auf das Jahr 2024 zurückgucken und uns ein bisschen vielleicht in Nostalgie bewegen, was denn 24 alles so großartig gewesen ist, was vielleicht 24 auch alles so schmerzhaft gewesen ist. Und das im großen Bild, sprich so in der Welt und in der Gesellschaft, und im kleinen Bild, sprich Vorsprung at Work. Und vielleicht wir selber auch. Deswegen Sonderfolge heute nicht mit einem Gast, sondern mit drei Gästen. Und den Anfang macht mein lieber Co-Gründer Andreas Loroch, den ihr aus der ersten Folge schon kennt, mit dem ich die ganze Forecast-Episode eröffnet habe. Und wir nehmen uns heute ein bisschen die Zeit, auf das letzte Jahr zurückzugucken und ein bisschen zu rekapitulieren, was war. Siehst gut aus.
Danke. Kann ich nur gleichermaßen an dich weiterreichen. Mm. Hervorragend.
Ich freue mich auch. Wir haben eine Check-in-Frage, die heute nicht aus der Nase vom Butler kommt, sondern von unserer wundervollen Claudi, die das übrigens hier alles immer ganz großartig rockt, diese Produktion. Claudi, was ist die Check-in-Frage?
Heute ist die Check-in-Frage, welches Zauberwort rettet dich oder euch in euren schwersten Zeiten?
Oh. Ich kann es nicht sagen. Es geht im Forecast nicht, welches Wort es ist.
Okay, ich habe ein salonfähiges Danke. Danke ist immer etwas, was im Ergebnis wieder dazu führt, dass der nächste Schritt ein guter und ein leichter ist. Dankbarkeit ist, ja, begleitet mich fast in den ersten Worten am frühen Morgen in den Tag hinein und darf zwischendrin auch immer wieder auftauchen.
Also ein bisschen pathetisch vielleicht ist das Wort, das mich rettet, immer wieder mal Mitgefühl, auch vor allen Dingen Selbstmitgefühl. Dieses sich selber ja doch als äußerst fehlbehaftetes Wesen zu identifizieren und mit dem Schmerz der Imperfektion zu leben, wird ja nur dann erträglich, wenn man merkt, dass das einfach alles vollkommen egal ist, sondern dass man einfach völlig okay ist, so wie man ist. Und diesbezüglich ins Mitgefühl zu kommen für sich selber, das ist dann sehr heilsam, sehr gnädig und sehr rettend. Und wenn es ein Wort gibt, neben den ganzen anderen Begriffen, die ich so verwende für Menschen, die mir besonders nahe stehen, ist das wahrscheinlich das Wort, das mich rettet. Ja, kann sein. Was hat uns denn gerettet 2024, L? Warum gibt es den Vorsprung at Work immer noch against all odds?
Weil sich sozusagen die Welt in unsere Richtung bewegt. Weil der Mensch als Lösung im Arbeiten optionslos wird, weil wir neue Wege beschreiten müssen, weil wir uns neu erfinden müssen und weil wir dazu uns neu fühlen und spüren müssen.
Und was würde Donald Trump dazu sagen, was du jetzt gerade gesagt hast?
Ich liebe dich.
Das würde Donald Trump sagen?
Das wollte ich schon immer mal hören. Und dann würde er mir in den Arm fallen und mich umarmen und herzen und alles tun, was dazugehört.
Dir sagen, dass du ihn jetzt endlich gerettet hast aus seinem Leid?
Das war wahrscheinlich sein Friseur. Vermag ich nicht zu beurteilen, aber ich glaube, die Herzlichkeit, mit der ich ihm begegnen würde, würde dazu führen, dass er sich wohl aufgehoben fühlt.
Ich fand die Tatsache, dass der jetzt wiedergewählt worden ist, war echt cool. Also ich habe mir das irgendwie anders gewünscht und als es dann halt so kam, wie es kam, war es irgendwie toll. Es war wie so eine Art Erleichterung. Ah ja, super. Jetzt wird sozusagen die Schraube einfach nochmal weiter angezogen und fordert mich auf, fordert uns auf, einfach noch viel konsequenter zu tun, was wir tun, eben für etwas einzutreten und nicht in irgendeiner Form in Opposition gegen das zu gehen, was dann ja vermeintlich wieder auf uns zurollen wird, so als Welt und als Gesellschaft. Und irgendwie war das ein total entlastender Moment, als diese Landkarte in den USA irgendwie so rot wurde und ich mir so dachte, so nein. Und immer, wenn ich denke, nein, denke ich mir immer wieder, ach nee, guck mal, das ist bestimmt für irgendwas gut. Also das war, finde ich, 2024 ein sehr einprägsamer Moment für mich. Lass uns mal den Anfang von 2024 gehen. Wir waren Anfang Januar bei Ola Källenius, dem CEO von Mercedes-Benz, und haben mit ihm gesprochen. Was hast denn du aus der Begegnung noch in Erinnerung und was hat sich für dich dann an diese Begegnung alles so emotional angeschlossen?
Also, erstmal war es die Begegnung. Also ich fand ihn am Anfang mit einer hohen Distanz und irgendwie eigentlich so einer komplett unfühlbaren Präsenz uns begegnend als etwas, womit ich zunächst gar nicht so viel anfangen konnte, weil ich ihn nämlich nicht gespürt habe. Und dann ist aber wie so ein Vorhang aufgegangen und dann saß da ein nahbarer, schlauer Mensch vor uns, der sich wohl damit befasst hat, was denn jetzt im Transformationskontext wir ihm bieten können. Und das hat er auch ganz schnell irgendwie dahin gebracht mit einer Frage, so was ist das eine Ding, was ich tun muss. Und obwohl wir die Frage nicht mit einem Satz beantworten konnten, wovon ich auch meine, dass es nicht seine Erwartungshaltung gewesen ist, obwohl er uns die Frage so spitz gestellt hat, glaube ich trotzdem, dass wir irgendwas hinterlassen haben. Und das Irgendwas ist wahrscheinlich mehr das, was er auch bei uns fühlen und spüren konnte. Wenngleich im Ergebnis das wahrscheinlich so eine große Distanz ist zu dem, was er gesucht hat, nämlich eher den rationalen Hebel als sozusagen das emotional Zwischenmenschliche. Und trotzdem, aber das ist eben meine Grundüberzeugung, glaube ich, dass er gespürt hat, es gibt auch was anderes, was er so vielleicht für sich noch nicht entdeckt hat, was es gegebenenfalls ausmacht, um in eine gute Zukunft zu kommen.
Ja, der Termin war irgendwie toll. Ich habe es total genossen, mit ihm da zusammenzusitzen und seinem Stabsleiter und der Sabine Kohleisen, der Personalvorständin. Und doch hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Gitta Pein, herzliche Grüße an dich, dass wir versuchen, ein mehrdimensionales Schwein durch einen eindimensionalen Schlitz zu stopfen. Also mit anderen Worten, wir haben permanent versucht, über Dinge gesprochen, die die Gegenseite als solches gar nicht verstehen konnte. Und ich präge ja immer so ein bisschen den Satz, Manager werden dafür bezahlt, die Dinge, die wir da erzählen, nicht zu verstehen. Also da ist etwas, was sich so fundamental deren Wirklichkeitskorridor und Wahrnehmungskorridor entzieht, dass die Ankopplungsfähigkeit nicht gegeben ist. Und wenn du sagst, dass wir es generell emotional und nicht in der Sache versucht haben, dann glaube ich, stimmt es nicht. Also wir hatten Zahlenwerk noch und nöcher dabei und auch Proof of Concept dabei, dass du selbst auf der rationalen Ebene per se nicht daran vorbeikamst, zu sehen, okay, da ist hart was drin und hart was irgendwie dran. Und ich glaube, dass es letztlich wie immer persönliche Ängste gewesen sind, weil er schon gemerkt hat, dass er angenommen, er geht das tatsächlich als Weg, dass es extrem mit ihm selbst anfängt. Dass es tatsächlich um ihn geht, um seine Glaubenssätze, um die Art und Weise, wie er sich in die Welt kommuniziert, um die Art und Weise, wie er den Vorstand führt, wie er das Unternehmen führt und mit ihm und seiner persönlichen Biografie, dass es da ernsthaft rumpeln würde in dem, was er der Welt zur Verfügung steht. Und ich glaube, daran lag es. Und auch bei der Sabine Kohleisen, jetzt will ich nicht weiter spekulieren, weil wir haben tatsächlich nicht mehr mit ihr gesprochen seither, war das ja wie so eine Art Unverträglichkeit, die sich ja also äußerst höflich in unsere Richtung geäußert hat. Die waren ja total dankbar, dass wir da waren. Aber es hat ja nicht zu irgendeiner weiteren Ankopplung geführt, trotz hervorragender Fürsprache.
Ich bin mit einer anderen Grundhaltung ins Gespräch gegangen, nämlich mit der, dass ich von vornherein davon ausgegangen bin, dass er das nicht kann. Weil losgelöst von Sabine Kohleisen, von der man ja davon ausgehen konnte, dass sie den Personalteil zumindest kennt, und da vielleicht schon eher Berührungspunkte mit unseren Themen hat. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass er sozusagen das, was unser Wie ausmacht, in irgendeiner Form beherrscht. Wenngleich ich davon ausgegangen bin, dass alles, was wir da auf den Tisch gelegt haben und besprochen haben, durchaus schon kennt. Aber es in den Kontext zu setzen, dass sozusagen der Mensch der Schlüsselfaktor dafür ist, die Zukunft von Mercedes-Benz zu gestalten, und zwar nachhaltig zu gestalten, davon bin ich nicht ausgegangen. Insofern war das ein Touchdown, und für mich war dieses Fühlen und Spüren, sich gegenseitig fühlen und spüren, das, was man in dem Termin erreichen konnte.
Also das haben wir mit Sicherheit auch gemacht, das haben wir mit Sicherheit auch geschafft. Und wie gesagt, doch ist es dann nicht weitergegangen, und wir sehen jetzt ja auch gerade, was mit Mercedes insgesamt passiert oder was mit der deutschen Automobilindustrie und der Zuliefererindustrie da insgesamt gerade passiert, und ordne das mal so ein bisschen ein im größeren Kontext, wo du siehst, was 24 der Welt diesbezüglich geschenkt hat.
Und tatsächlich habe ich genau da eben dran gedacht, ausgehend von dem Gespräch, weil irgendwie in diesem Gespräch konnte man noch so ein bisschen das Gefühl haben, im großen Bild, deutsche Wirtschaft, das wird schon wieder. Ich glaube, das ist das, was so auch ein großen Bild in der Gesellschaft besteht, dass das, dieser ganze Fluch nochmal an uns vorbeizieht, und es wird schon alles wieder so werden, wie es gestern war. Und tatsächlich hat es sich in diesem Jahr ja ganz deutlich zugespitzt. Und wir sind in einer ganz hohen Dringlichkeit, wenn es darum geht, sich grundlegend zu verändern. Also wenn wir den Begriff Transformation hier nochmal ins Spiel bringen, dann ist die Gleichsetzung mit grundlegendem Wandel sehr viel mehr gegeben, als es noch zum Jahresanfang der Fall war. Und viele Unternehmen, viele Kunden jetzt auch von uns, befinden sich sozusagen in dieser Notwendigkeit, in den grundlegenden Wandel zu gehen. Und zwar in einen Wandel, der sie in eine ganz andere Gestaltungsvielfalt und auch nachhaltig in eine andere Gestaltungsvielfalt in der Zukunft bringt. Und der Bedarf beschreibt sich bei fast allen Unternehmen gleich, dass eigentlich das bestehende Geschäft, was einen so lange so erfolgreich gemacht hat, so mehr und mehr so zwischen den Fingern durchdiffundiert und wegbricht, ohne dass man genau weiß, wie kann man es auffangen, wie kann man gegensteuern, auf der einen Seite bei völliger strategischer Ungewissheit. Also ohne wirklich zu wissen, selbst wenn man den Alltag wieder im Griff hätte, wo bewegen wir uns denn dann hin, um auch langfristig gut aufgestellt zu sein. Und das begegnet uns an allen Ecken und Enden. Und vielleicht nur eine kleine Aussage zu Trump. Ich habe das ganze Ding gar nicht mehr beobachtet, weil für mich das, was ich im Moment in unserem Arbeiten gegenwärtig beobachte, für mich sehr viel mehr Gradmesser ist in Bezug auf das, was wir selbst bewegen können, wo wir Einfluss nehmen können, wo das, was uns überzeugt, für andere Wirklichkeit wird und Unternehmen nachhaltig erfolgreich macht. Das ist, woraus ich gerade meine Einschätzung ziehe, und was da so auf der Welt sich bewegt, das kann man ja in den Dimensionen fast gar nicht mehr fassen, weil es so grundlegend an uns rüttelt, dass es sich nicht lohnt, mit den großen Themen zu befassen, muss man auch gar nicht hinlangen, weil man muss nur den nächsten Schritt gehen und ein bisschen Gefühl dafür haben, was da passiert, und dann kriegt man das, was im Großen sich verändert, im Kleinen mit. Und unser Job ist es, zu helfen, da auszubrechen, und die Grundlage dafür ist, dass Menschen mit anderen Menschen Wert für andere Menschen schaffen.
Ja, und die KI hat uns halt dieses Jahr nochmal was mit dazugegeben, was diese ganzen Prozesse, von denen du da redest, einfach ja extrem beschleunigt. Also für mich ist tatsächlich KI in 2024 im Leben angekommen. Also wenn ich überlege, wie intensiv wir auch im Unternehmen bereits mit KI arbeiten, wie sich das per se von Tag zu Tag weiter intensiviert, dann bedeutet das ja noch viel deutlicher, diesen Imperativ in Richtung Menschheit. Emanzipiert euch mal von euren Glaubenssätzen der Vergangenheit, die euch in diesen Punkt geführt haben, weil die KI sonst dafür sorgen wird, dass ihr redundant werdet. Und diese großen Themen, die schwingen jetzt einfach für die nächsten Jahrzehnte durch die Wirtschaft und durch die Welt, dass der Mensch da bitte zu sich finde, weil wenn er es nicht tut, die Lichter ausgehen, weil im Zweifel uns die Technik diktieren wird, was wir zu glauben haben, was wir zu sein haben, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir diese Emanzipation insgesamt nicht hinkriegen. Und da steckt potenziell eine Riesengefahr drin und gleichzeitig eben die Chance, dass wir erkennen, dass wir halt mehr sind als nur unsere Gehirne, die irgendetwas durchdenken, sondern dass wir fühlende, spürende, ganzheitliche Wesen sind, die den Korridor dessen, was Leben und was Natur und was Welt ist, ganz anders erfassen können, als Maschinen das können. Und deswegen glaube ich, war 24 wie so eine Art auch Vorbereitungsjahr. Ich glaube auch noch nicht, dass wir die Spitze, dass wir die totale Ausprägung dessen schon gesehen haben. Das wird in den nächsten Jahren noch mal ganz, ganz anders sich beschleunigen, noch viel weitergehen. Oh, aber es war 24 war insofern ein gutes Jahr, finde ich, als dass diese ganzen Sollbruchstellen in den Systemen extrem sichtbar geworden sind. Und dass per se das, was es zu tun gilt, einfach deutlichst auf dem Tisch liegt. Und dass diese Kopf-in-den-Sand-Option gefühlt für immer weniger Leute eine wird. Und wenn ich das in meinem Umfeld einfach mal beobachte, was so passiert, die Verzweiflung im Sinne von Zweifeln an dem, was gerade passiert, auch aus sich selbst raus, das nimmt so brachial zu überall, dass eine Weiter-so-Mentalität einfach tatsächlich keine Option mehr wird. Und das ist eben genau das, was tatsächlich wahrscheinlich auch die Raupe spürt, wenn es zum Schmetterling wird. Weiter so wird es nicht sein. Es braucht halt echt ein fundamentales Anders. Und es ist per se eine sensationelle Einladung, sich diesbezüglich auf den Weg zu machen. Und wir sind als Unternehmen, wir werden jetzt nächstes Jahr dieses Jahr, 25, wir werden 10 Jahre alt und haben 10 Jahre jetzt schon verbracht mit dieser Wette, dass eben Arbeit in der Addition und der Emergenz von Subjektivitäten mehr auswirft als Arbeit in objektiven Rastern und Mustern, wie der Taylorismus es vorgibt. Und es gibt es immer noch, 10 years down the line. Und wenn du jetzt mal zurückguckst auf 9 Jahre, was sticht für dich raus?
Grundlagenarbeit. Also ich glaube, wir haben Grundlagenarbeit. Der Beleg ist erbracht, dass das, was wir da versprechen, Wirklichkeit werden kann. Wir sind gestartet mit eigentlich lauter vielleicht eher kritischen Betrachtungen, ne? Im Sinne von, das kann nur bei Studierten funktionieren, unsere Arbeit, aber nicht bei Menschen in rein ausführenden Tätigkeiten. Das kann gefühlt nur in der Industrie passieren, aber nicht in der Industrie oder in der Branche, nicht in der Branche. Es kann vielleicht in Deutschland gehen, aber nicht in Brasilien oder in den USA oder wie auch immer. Und alles, was nicht geht, ging. Ja. Und wir sehen auch, dass tatsächlich, wenn man es schafft, sozusagen den Prozess organisch zu gestalten, dass man im ersten Schritt erstmal im eigenen Unternehmen praktisch das Menschsein aktiviert und darauf aufbaut und dann anfängt, sozusagen den Wandel auch weiter und aktiv zu gestalten, dass man eben hochwandlungsfähig werden kann. Und ich finde, das haben wir ganz deutlich irgendwie mittlerweile als Beleg auf dem Tisch liegen. Und trotzdem ist es offen, trotzdem bleibt es kontextuell, trotzdem sind wir Menschen alle grundunterschiedlich. Wir sind eben, wie wir sind und begeben uns immer wieder in neue Beziehungen, in neue Verhältnisse, müssen uns wieder neu organisieren, neu ausrichten. Aber genau das ist ja das, was den Wandel beschreibt. Und insofern bleibe ich bei dem Begriff Grundlagenarbeit. Ja, das Fundament ist geschaffen und wir merken ja auch jetzt, dass wir auf Basis des Fundaments mit all dem, was bei uns anklopft, dem auch gut begegnen können, weil wir diese Grundlagenarbeit gemacht haben.
Also wir waren uns ja damals schon, als wir das Unternehmen aus der Taufe gehoben haben, der Tatsache bewusst, dass wir höchstens ein Steinchen ins Wasser werfen, dass unsere Kinder dann weiter bearbeiten werden. Ja, also dass es tatsächlich eine mehr Generationenarbeit sein wird. Genau diese Form von Ergebnis dann zu erzielen. Organisationen, die tatsächlich durch die menschliche Genialität gesteuert und immer wieder neu innoviert werden, die sich der KI und der Technik bedienen, um eben die replizierbaren Vorgänge auszuführen. Und dass dieser Emanzipationsvorgang aus der Industrialisierung rein in die Digitalisierung einfach verdammt lange dauern würde. Und das merken wir auch. Ich meine, wir merken es auch in unserer Unternehmensgeschichte. Tatsächlich, als wir Ende 14, 15 dann damit angefangen haben, waren wir ja auch, ich meine, wie oft bin ich als naiver Fantast verlacht worden von meinem Umfeld, ständig. Ja, also bis zum heutigen Tag packen sich Leute, glaube ich, an den Kopf und denken sich, was macht denn der Typ da? Und dennoch war es für uns immer total klar. Ja, und jetzt ist es nicht nur für uns klar, sondern für zehntausende Menschen, mit denen wir in Kontakt gekommen sind und viele, viele Unternehmen, die mittlerweile anders als sich auf sich und ihre Wirklichkeit um sich herum blicken. Und das ist einfach eine phänomenale Geschichte. Ja, unabhängig davon, dass Unternehmertum brauche ich dir nicht erzählen, immer wieder mit Sachen gespickt sind, die man auch als solches mal nicht bestellt in seiner Naivität, aber die am Ende ja das Lernen und das Wachsen ausmachen. Und das über 10 Jahre war einfach jetzt ein geiles Ding.
Was mich total überrascht, ist eben die Beschleunigung, die stattgefunden hat im Rahmen dessen, wie sich die Welt verändert. Also wir sind zu Beginn davon ausgegangen, dass wir eigentlich eher im High-Performance-Innovationskontext unterwegs sind, dass sozusagen die Unternehmen, die es verstehen, individuell Potenziale der Menschen in der Organisation anders zu entfalten, anders aktivierbar zu machen, es schaffen, sich immer wieder neu ins Vernetzen zu begeben, dass die sozusagen in ihren Märkten führen werden. Und jetzt ist eigentlich das, was dieses Handwerkszeug, so will ich es mal bezeichnen, oder diese Grundsystematik etwas, um das kein Unternehmen mehr drumherum kommt. Weil sich eben die Sachverhalte beschleunigt haben, wie sie sich beschleunigt haben und weil wir jetzt hast du die KI angesprochen, das ist ja einfach ein Monsterbooster. Das kennen wir ja gar nicht. Ich habe letztens irgendwie einen Chart aufgelegt, vielleicht zitiere ich es jetzt verkehrt. Ich weiß nicht, ich glaube, der Fernseher hatte 72 Jahre gebraucht, bis er bei 55 Millionen Menschen irgendwie angekommen war. Vielleicht waren es auch 36 Jahre, I don't know, sehr, sehr lange Zeit. ChatGPT 30 Tage, bei 50 Millionen angekommen zu sein. Und selbst wenn wir jetzt dieses Mobilfunkthema irgendwie betrachten, das ging irgendwie mit dem iPhone im Juli 2007 los. Ja, da sind wir jetzt 17 Jahre Zeit irgendwie ins Land geflossen. Und da haben wir noch ein Gerät gebraucht, um irgendwie diese Entwicklung zu haben. Aber sie hat unser Leben grundlegend verändert. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie, ChatGPT ist für jeden anwendbar. Jeder, der einen Internetanschluss hat, kann irgendwie sozusagen die KI nutzen. Jetzt nicht nur in den Language Learning Models, sondern die ganze Entwicklung dahinter ist ja riesengroß. Mhm. Und es kommt einfach wie so ein Buff, wie so ein Brett.
Ja.
Und vielleicht der zweite Übertrag, wenn wir das auf die deutsche Wirtschaft übertragen, wir sind Industrienation, alles was prozessual ist, was in Wenn-Dann-Beziehungen steckt, kannst du weitestgehend mit der KI und allen anderen digitalen Möglichkeiten komplett digitalisieren, als dass dieser Mensch auf einmal so an Bedeutung gewinnt, wie es nie zuvor war. Und vielleicht noch ein gesellschaftliches Phänomen, was mir häufig begegnet, jetzt kommen auf einmal so Themen, die einfach auch in den gesellschaftlichen Systemen das überhaupt möglich machen, sich in Richtung Zukunft zu bewegen, wie bedingungsloses Grundeinkommen oder lass es eine 3-Tage-Woche, eine 4-Tage-Woche oder wie auch immer, diese Dinge, die es uns als Menschen möglich machen, aus dem Vollen zu schöpfen, die gewinnen jetzt immer mehr Bedeutung. Und es kommt jetzt bum, 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 bum,
bum. Ja, klar. Das ist halt die grundsätzliche Neudefinition von Arbeit.
Das ist die grundsätzliche Neudefinition, der Vorsprung at work.
Ja, weil Wissen ist halt einfach nichts mehr wert. Ja? Also früher war Wissen halt Macht, den Spruch kennen wir alle, Wissen ist nichts mehr wert. Wissen ist in der Hosentasche, Wissen ist per se genauso replizierbar. Was heißt, dass irgendeine andere Währung die entscheidende sein muss. Weil Wissen ist es nicht mehr, der Kopf ist es nicht mehr. Sondern es kann nur noch die ganzheitliche Durchdringung der Dinge sein. Also die Art und Weise, Dinge zu tun, die eine Maschine eben nicht vollführen kann. Und da sind wir einfach begnadete Wesen, die fähig sind, Kontexte, Umwelten, Menschen, alles, was ist, ganz anders einzuordnen, kontextuell, als die Maschine das kann. Absolut. Die Maschine kann Kontext mal noch nicht. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin dann überzeugt, wenn eine Maschine sich in eine andere Maschine verliebt und es große Eifersuchtsdramen gibt und Fremdscham bei Maschinen und so weiter, das wird spannend. Ja. Kann sein, dass es irgendwann soweit ist. Aber bis es soweit ist, sind wir aufgerufen, in genau diese ganzen Themen reinzugehen. Ja? Und tatsächlich auch darum, weiterhin in meinem Umfeld, das Fühlen, Spüren, das ist irgendwie so esoterisches Zeugs, mit dem per se, das ist irgendwie faszinierend für Menschen, aber letzten Endes so weicher Käse. Dabei ist es halt, also, es ist halt die einzige Währung, die wir Menschen haben, die uns auch gegen die KI in irgendeiner Form allein stellt. Ansonsten ordnen wir uns eben der Technologie unter und sind wahrscheinlich als Menschheit verloren.
Also ich genauso fühlen und spüren, die Grundwährung der Zukunft. Ein Thema, das mich gegenwärtig auch noch beschäftigt und auch in unseren Mandaten beschäftigt, ist, dass trotz dessen oder gerade dann, wenn man sozusagen auf den Mensch baut, man auch den Chancenwettbewerb in den Vordergrund rücken kann und nicht unbedingt nur aus der Risikoperspektive auf die Dinge schauen. Weil das ist eigentlich das, was jetzt in der gegebenen Situation an vielen Stellen irgendwie anklopft und dominiert, dass wir rein aus der Risikobrille auf die Dinge schauen. Aber wenn wir jetzt mal auf so ein Thema KI schauen, it's da für jeden. It's there for everybody. Ja? Also wir können alle anfangen, sozusagen am System zu arbeiten und die Dinge so zu gestalten, dass wir damit den besten Nutzen, den maximalen Nutzen für die Kunden erbringen und uns daran ausrichten und Unternehmen sich darin auch wieder einfinden. Und wir tun gerade so, als ob wir, wenn wir es jetzt mal national betrachten, und vordergründig sind wir ja im deutschen Markt unterwegs, als wären wir da schon abgehängt. Mhm. Dabei geht das Ganze jetzt erst richtig los.
Ja.
Aber es geht eben los. Und das ist für mich auch da, wenn ich nochmal auf den Jahresanfang schaue, in diesem Gespräch mit Ola hatte ich das Gefühl, es hat irgendwie noch Zeit. Es hat aber keine Zeit mehr. Es geht los und es ist ein Chancenwettbewerb.
Ich habe gestern auf X gelesen, dass Mercedes genau 0 EQE in China im Oktober verkauft hat. 0 Autos von EQEs. Also ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ja. Ob es 0 oder 10 oder 100 sind, ist letzten Endes auch gleichgültig. Aber Ola hat tatsächlich nicht viel Dringlichkeit ausgestrahlt. Mhm. Ja, der war, glaube ich, ziemlich gelassen. Und jetzt bei VW, letztes Jahr hier die Warnstreiks, die losgegangen sind, diese ganzen Dinge, die künden einfach von der Tatsache, dass das alte System nicht mehr funktioniert und dass wir einfach einen dringenden Reboot nötig haben. Gut, 2025 ist da, packen wir es neu an. Claudia, hast du noch ein Stichwort für uns?
Das Gute an bei euch ist, oder bei dir und bei euch ist, dass man euch keine Stichworte geben muss. Die fallen automatisch. Ja, das ist sehr, sehr dankbar als Redakteur. Ich will noch auf zwei Events 2024 vielleicht ein Stichwort geben. Und das eine leite ich ein mit einem Zitat. Mal gucken, ob ihr es erkennt. Mhm. Wir haben es geschafft, die Menschen zu einen. Und ich hoffe, dass wir es auch nachhaltig hinkriegen, die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen fortzusetzen. Wer könnte das gesagt haben? Und wann könnte das passiert sein? In welchem Kontext?
Wir haben es geschafft, die Menschen zu einen. Und was war mit Symbiose?
Und ich hoffe, dass wir es auch nachhaltig hinkriegen, die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen fortzusetzen.
Kugelmeier.
Ich weiß nicht, was wichtiger sein könnte, als Menschen zu einen. Und Symbiose, wer könnte es gesagt haben? Wir haben es geschafft, die Menschen zu einen.
Naja, es hat was mit dem des deutschen liebsten Hobby zu tun.
War es vielleicht Julian Nagelsmann?
Exakt.
Ah, genau.
Die Fußball-EM hat er uns erreicht.
Das war nach der Fußball-EM. Und das ist wieder auch so ein typisch deutsches Ding, ja, dass nach solchen Großereignissen Deutschland sich immer wieder so ein bisschen in die Verbundenheit traut und irgendwie denkt, ach, das ist ja doch ein ganz schönes Gefühl, wenn man sich als Nation so verbunden fühlen kann, jenseits von irgendwelchem billigen Nationalstolz. Und dann aber wieder so in sein Jammertal wegdiffundiert, indem dann jeder so sein Ding macht und der gesamtheitliche Kitt erodiert.
Also als Stratege, der ich nun bin, habe ich neben dem, was wir alltäglich mit uns zu tun haben, sozusagen nur ein Grundgefühl in mir, dass ein weiteres Auftauchen irgendwie als Wunsch ewig da sein lässt. Und das ist irgendwie in unser Land mal reinzurufen, es fehlt uns an Identität. Wann fangen wir denn mal an, uns irgendwie ernsthaft mit uns selbst zu beschäftigen und ernsthaft damit zu beschäftigen, wo wollen wir denn sein in 25, in 30 Jahren? Wie wollen wir uns denn anfühlen? Wofür wollen wir stehen? Was macht uns aus? Wie wollen wir wahrgenommen werden auf der Welt, in Deutschland, in Europa und so weiter und so fort? Und ich habe zwei Dinge, die jetzt mich in dem Kontext immer auch beschäftigen. Das eine ist unser Kollege Martin, der Schweizer Staatsbürger ist, der nicht müde wird darin zu sagen, wie identitätsstark die Schweiz ist, mhm, und welche Rolle das auch spielt, in der Schweiz sozusagen eine Klarheit zu haben in Bezug auf das, wofür man steht, was einen ausmacht und woran die Dinge auch festzumachen sind, ein Teil. Und das Zweite ist, meine Wahrnehmung von den USA gegenwärtig. Natürlich sind die USA ist ein bisschen eine Insel. Und in dem, was in der Welt passiert, sind die Amerikaner in der Breite eher mit einer isolierten Sicht unterwegs, einer sehr nationalen Sicht unterwegs. Aber ich glaube, der Grund, warum die Wahl auch so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, hat eine Überschrift. Und das ist Make America Great Again. Also weil da eben so im Land etwas wachgerufen wurde, was natürlich in diesem sozusagen abgekapselten Land auch eher Zuspruch findet und Verbindung. Aber weil man eben sagt, ja, da will ich hin. Ich will mich wieder gut fühlen als Amerikaner. Ich will wieder, dass wir eine Rolle spielen in der Welt, dass wir für etwas stehen und so weiter und so fort. Also mal aus diesem brüchigen System, was ja die letzten 20 Jahre sich schon abzeichnet. Vielleicht ist der Trump tatsächlich derjenige, der dem eine Überschrift gibt. Und man sieht sozusagen bei allem, was er dabei ausgrenzt, ja, die praktisch dieses Gefühl, was bei den Amerikanern ein Grundgefühl ist, und zwar egal, welche eigentliche Herkunft du hast, in diesem Melting Pot sind alle irgendwie Amerikaner. Und ich glaube, da war eine große Sehnsucht danach, sich wieder irgendwie besonders zu fühlen, auch in dem, was in der Welt irgendwie passiert. Und diese beiden Dinge sind Identitätsdinge, beide. Und da sind wir nicht. Und wenn das mal so ein bisschen aufblüht, dann in so einem Fußballkontext oder wie auch immer, ne, Sommermärchen oder zwischendrin waren es auch mal die Handballer. Bei dem Basketball, Sport spielt da immer eine große Rolle. Das ist relativ ungefährlich. Aber sich zu unserem Land zu bekennen, sich damit zu identifizieren, Teil davon zu sein, sich auf den Weg zu begeben, vielleicht das Unmögliche möglich zu machen, dabei auch anders zu agieren, als man es vielleicht sonst wo auf der Welt tut, mit 1,5 Grad Klimazielen oder wirklich beständig zu sein, in der Nachhaltigkeit neue Wege zu gehen, da tun wir uns unglaublich schwer.
Neue Wege sind nicht deutsche Wege. Deutsche Wege sind meistens voringeniert,
bestehende und
verplant und optimiert tatsächlich. Ja, fast 10 Jahre Vorsprung at Work heißt eben auch einfach unternehmerische Arbeit, Wachstumsarbeit. Und tatsächlich ist somit das Coolste, mit dem ich auch nie gerechnet hatte als Unternehmer, ist, dass viele unserer ehemaligen Kunden plötzlich zu uns kommen und dann mit uns wirken, weil sie offensichtlich irgendwie erkannt haben, da ist etwas, das sinnhaft und zweckhaft ist. Und einer dieser Kollegen ist der Andreas Laus aus München, der tatsächlich vor wie vielen Jahren Kunde war? 7? 8?
Ja, 6.
6? Okay, Zeitgefühl verloren. Ja. 6. Mit uns gemeinsam gewirkt hat in einem damals wirklich extrem anspruchsvollen Projekt und jetzt bei uns ist. Und es ist geil, dass du es bist. Ganz hervorragend. Warum bist du da?
Erstmal danke, dass ich hier eingeladen bin zum Forecast. Finde ich total toll. Und natürlich bin ich auch total froh, dass ich mit euch jetzt wirken kann und die Chance habe. Und ich bin deswegen hier, weil ich damals eure Arbeit wirklich beeindruckend fand. Und
Erzähl mal von früher, wie wir damals so bei euch reingeritten sind und was da passiert ist und warum du es auch so beeindruckend fandest, wie du sagst.
Ich hatte euch kennengelernt über den Vorsprungbrett damals und habe mir gedacht, als ich dann den neuen Job begonnen habe als Personalchef, das könnte ganz gut passen, weil in dem Unternehmen, wo ich angefangen habe, war die Kultur sehr konservativ, es war sehr hierarchisch. Es war sehr starr, man hat wenig entschieden und auch wenig den Mitarbeitern wenig Freiräume zum Entscheiden gegeben. Es war alles sehr, sehr, sehr starr. Und um diese Starrheit aufzubrechen, konnte ich mir damals gut vorstellen, dass ein Format von euch geeignet sein könnte, um das aufzubrechen. Und so war es dann auch.
Es war ja damals, ihr wart ja auch im Restrukturierungskontext damals, ne? Ja. Ihr habt ja sowohl Leute freigesetzt, als auch irgendwie dafür sorgen müssen, dass irgend so ein positiver Spin nach vorne entsteht.
Gleichzeitig.
Und wie hast du unsere Arbeit in dem Kontext damals wahrgenommen? Oder dich selber in dem Kontext auch wahrgenommen?
Also ich war ursprünglich, also das Format, was wir damals gemacht haben, war ein Venture. Und es ging darum, die neue Art der Zusammenarbeit anfassbar zu machen. Mit einer Gruppe von Mitarbeitern, die über einen Zufallsgenerator zugelost wurden, die sich freiwillig gemeldet haben, um an einem Thema zu arbeiten. Und die Aufgabe war, das Thema zu bearbeiten, von der Themenstellung bis zur Umsetzung im Unternehmen, um so eine Wirksamkeit zu spüren. und auch für alle anderen Mitarbeiter das zu beobachten. Und ich war damals so halb Teil des Projektes und habe gemerkt, dass es nicht gut ist, wenn ich wirklich Teil der Gruppe bin, aber ich habe das immer beobachtet und ich fand es unglaublich, wirklich unglaublich, wie sich das verändert hat. Wie aus einer Skepsis, einer ganz, ganz großen Skepsis, im Laufe der Zeit immer mehr Lust entwickelt hat, an mitzuarbeiten, Entscheidungen selber zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, Wirksamkeit zu erleben. Und das hat dieses Format ganz, ganz toll hinbekommen. Und euch habe ich damals als unglaublich hilfreich wahrgenommen, weil ihr habt das getragen, ihr habt das Format getragen und habt uns dabei geholfen, mutige Schritte zu gehen, weil wir hätten uns alleine das niemals getraut.
Mhm. Cool. Was ist mit dir und deiner eigenen Biografie seither passiert? Ich meine, jetzt haben wir 2025. Das ist jetzt, wie gesagt, 6, 7 Jahre her, dass wir zusammengearbeitet haben. Was ist denn bei dir in deinem Leben seither passiert? Und warum sitzt du jetzt heute hier als Teil von Vorsprung at Work?
Ich habe das Unternehmen damals verlassen, aus verschiedenen Gründen. Es gab eine Veränderung, auch der Geschäftsführer damals hat das Unternehmen auch verlassen. Und es war für mich eine Zeit zu gehen. Und ich habe danach dann in verschiedenen Kontext versucht, wieder in so eine Funktion zu finden und habe dann aber gemerkt, dass es für mich ganz, ganz schwierig ist, quasi von der inneren, also von aus einer Organisationsseite Veränderungen herbeizuführen. Das war schon so eine Enttäuschung von mir. Und ich war schon mal Berater in quasi nach dem Studium relativ lange und habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee, wieder in die Beratung zu gehen und von der anderen Seite her eine Wirkung zu entfalten in Organisationen, weil genau das, was ich da gelernt habe, in der Arbeit mit euch, war sehr wirkungsvoll und hat mir unglaublich viel Freude bereitet, auch das zu sehen, das zu erleben. Und das wollte ich einfach wieder erfahren und habe mich dann auf die Suche gemacht nach eigenen Formaten, hatte selbst ein Unternehmen, ein Beratungsunternehmen gegründet mit einem ehemaligen Kollegen von mir und mit unterschiedlichem Erfolg. Und aus erstaunlichen Gründen gab es dann einen Kontakt vor einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Und das war offensichtlich für euch auch eine Zeit, wo ihr bereit wart, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und so gab es das erste Gespräch. Und jetzt sitze ich hier und bin Vorspringer und freue mich total, dabei zu sein.
Ja, heute war ja noch Teamtag und dich dann da zu sehen als Teil des Teams ist irgendwie echt cool. Ja? Und eben ehemalige Kunden dann hier begrüßen zu können in der Organisation, ist ein besonderes Geschenk. Also es ist sehr schön, dass du da bist.
Sehr.
Nächste Woche gehen wir zusammen zum Kunden.
Super.
Sehr schön. Sehr gut. So, und da, wo der Andreas Laus weit gereist ist aus München, jetzt schon wieder im ICE sitzt, auf dem Weg nach Hause, haben wir den nächsten Forecast-Gast da. Das ist das genaue Gegenteil in puncto lange Reise. Kurze Reise, wohnt bei mir in Mannheim um die Ecke. Und ist schon lange bei Vorsprung at Work. Wie lange?
5, 6 Jahre.
5, 6 Jahre.
Ja.
Und hat auch einen krassen Weg bei Vorsprung at Work gemacht. Wie vorhin schon gesagt, wir hatten einen Teamtag heute Morgen, haben so ein bisschen rekapituliert, was das Jahr ausgemacht hat und wie wir uns gerade fühlen. Und da sind wir auch dran vorbeigekommen an der irren Entwicklung, die wir alle irgendwie als Wesen genommen haben in dieser Unternehmung. Auf dem langen Weg, auf dem wir uns da jetzt schon eine Zeit lang befinden. Und Save ist mittlerweile ja echt Urgestein von Vorsprung at Work und hält ganz, ganz viel zusammen. Nicht nur, wenn ich nicht weiß, wo irgendwas ist, kann ich sie immer fragen, aber wenn ich auch nicht weiß, wie Sachen gehen oder ich eine Idee brauche, dann ist Save irgendwie immer da. Und das war sie nicht immer. Erzähl mal so ein bisschen über deinen Weg hier bei uns. Wie es dich zu uns geführt hat, über Höhen und Tiefen und da, wo du jetzt bist.
Also ich glaube ja immer irgendwie so ein bisschen an Zufälle. Und ich glaube, dass es irgendwo auch ein Zufall erstmal war, dass ich hier gelandet bin, weil ich musste ein Pflichtpraktikum machen im Rahmen meines Bachelorstudiums. Und dann war ich natürlich super hinterher, einen Praktikumplatz zu finden und habe dann einfach mal ein bisschen rumgegoogelt, was passt dann gut und bin dann auf eine Annonce von Vorsprung at Work gestoßen.
Endlich was richtig gemacht. Geil.
Und dann kam ich zum Vorstellungsgespräch und habe auch noch gar nicht gewusst, was mich erwartet oder nicht erwartet. Und was mich erwartet hat, war einfach eine coole Stimmung, cooles Gespräch mit zwei Kolleginnen zum Kennenlernen. Und das habe ich auch schon oft erzählt. Der L, wie er so runterspaziert ist, damals noch in Weinheim in unserem alten Office und uns alle so herzlich begrüßt hat. Das ist irgendwie, das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und da habe ich gedacht, boah, ja, hier fühle ich mich wohl. Und genau, und dann war ich Praktikantin und dann war ich sehr lange Werkstudentin, weil ich sehr lange für meinen Master gebraucht habe. Und seit Januar bin ich jetzt hier voll an Bord, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Das würde ich definitiv auch sagen. Und was sage ich auch, würde ich nicht mehr sagen. Mhm. Wenn du jetzt auf dich schaust und die Jahre, was hat es mit dir gemacht, hier zu sein, hier zu wirken?
Viel. ich glaube, ich habe einfach gelernt, eigenverantwortlich irgendwie zu handeln. Also bei Vorsprung muss man irgendwie auch sich die Dinge suchen, die man machen will, würde ich sagen. Hier fliegt einem nichts zu. Man muss sich selbst irgendwie überlegen, was passt zu mir, wo kann ich wirksam werden, wo will ich auch wirksam werden ein Stück weit. Und also ich musste vieles entlernen, würde ich mal sagen, und durfte vieles dazulernen.
Das klingt sehr abgeklärt, sehr reif. Bist du das?
Nee. Also ich würde sagen, also ich bin noch jung und ich habe noch viel vor in meinem Leben und kann auch da noch reifen. Aber trotzdem würde ich vielleicht sagen, dass ich schon, wenn ich mich mit anderen in meinem Alter vergleiche, reif bin. Also, ja.
Also ich nehme dich hier im Unternehmen sehr deutlich in Führung wahr. Also ich finde, du führst dieses Unternehmen teilweise, du führst einfach Projekte innerhalb dieser Organisation. Du langst dahin, wo irgendwie hingelangt werden muss. Häufig, wenn irgendwo Verantwortung angenagelt ist, greifst du dahin. Und das hast du auch gefühlt so nicht immer gemacht. Gefühlt bist du so im letzten Jahr, hat er mit der Festanstellung nichts zu tun, ist eigentlich egal, als was man irgendwie hier wirkt, ganz anders in Verantwortung gekommen als vorher. Also gefühlt ist es irgendwie, für mich ist es total sichtbar. Und ich weiß nicht, wie es für dich selbst ist. Mhm. Wir haben nie darüber gesprochen.
Ja, ich mache das überhaupt nicht an dem letzten Jahr fest. So. Das ist auf jeden Fall für mich eine Entwicklung und auch irgendwie, also auch wie sich die Unternehmung entwickelt hat. Das sind dann einfach Räume entstanden, wo ich in Verantwortung gehen konnte. Gerade was jetzt solche Themen wie Office Management oder irgendwie sowas angeht. Und ich mache das halt super gern, irgendwie einen Raum zu schaffen für uns oder auch für unsere Kunden, in dem man sich wohlfühlt. Und die Rolle habe ich so mehr in Verantwortung auch angenommen, weil die Katrin einfach schwanger war und zu Hause war und das irgendjemand bei uns hier erfüllen musste. Also das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich mir diese Verantwortung genommen habe, sondern es war dann einfach nur ich da, die es tun konnte, würde ich mal sagen.
Ja. Und du bist dieses Jahr zum ersten Mal zum Kunden, ne? Also richtig aktiv an der Marketingstelle unterwegs gewesen. Hat dir das nochmal eine andere Perspektive auf Vorsprung at Work verschafft oder was hat es mit dir gemacht?
Es hat in mir so eine Sehnsucht gestillt eher. Also weil es ist bei mir gar nicht so unbedingt das erste Mal beim Kunden gewesen, sondern ich durfte ja im Praktikum unsere Transformationscoach-Ausbildung begleiten. Stimmt. Und da würde ich für mich sagen, einfach den intensivsten Kundenkontakt und war einfach auch mit unseren Coaches da immer viel im Austausch und habe mit denen einfach mitbekommen, wie die sich ausgetauscht haben, Dinge angepasst haben, immer wieder irgendwie geschaut haben, wie gestalten wir das jetzt am besten für die Menschen, die gerade da sind. Und das wollte ich immer wieder machen und hatte aber dafür nicht die Chance. Also es gab, finde ich, selten dann einen Raum in den letzten Jahren, in dem ich mich irgendwie ausprobieren konnte oder wo auch ein Kundenkontext war, wo es okay war, als Junior irgendwie mit reinzugehen und auch bewusst zu sagen, okay, hier ist jetzt jemand, der ist gerade noch im Lernen, der ist noch nicht da, wo er hingehört oder sein könnte. Und ja, das für mich eine große Freude dieses Jahr einfach. Also auch danke, Elle, dass du mich da mitgezogen hast so ein bisschen. Das war schon auch auf dein Mist gewachsen irgendwie. Und hatte da einfach das große Glück, in Projekten mit Menschen zu landen, die da null irgendwie Vorurteile hatten gegenüber mir und auch meinem Alter und oder meine Kompetenz. Und deswegen konnte ich da einfach super gut reinstarten.
Wie war das für dich mit ihr an der Kundenschnittstelle?
Super, ich habe gerade eben, als du erzählt hast, über zwei Dinge nachgedacht. Das erste ist, dass du sagst, du glaubst an Zufälle, ich glaube an Bestimmung. Mhm. Insofern glaube ich auch, dass das so sein sollte, dass du hier landest. Weil du eben tatsächlich in der Zeit, wo du im Praktikum warst oder dann auch Werkstudentin warst, in einer ganz exzellenten Art und Weise die Lücken eben gefüllt hast, die immer irgendwie entstehen, weil wir ja auch in der Unternehmung permanent moving target sind. Ja? Wandel ist auch unser Thema. Und dass Menschen sich dabei unterstützen, sozusagen in dem Sinne, dass für andere Menschen viel dabei rauskommt, ist die Grundformel, an der wir uns immer wieder ausrichten. Und wenn du das jetzt gerade sagst, Office Management ist eher so ein Begriff, den habe ich jetzt gerade mal bewusst gehört, ja, denn der ist ja gar nicht so aus unserer Welt.
Ich habe dich mal aber wenn man das, auch total hängen geblieben an den Begriff.
aber wenn man es vom Ergebnis betrachtet, ja, also von der Wirkung, dann ist es echt wunderschön. Und das, du machst es, du hast diese Lücke gefüllt, Katrin nicht mehr da und sorgst eben für ein Erleben, wenn man hierher kommt und ein Gefühl, das einen empfängt. Und das ist echt wunderbar und ein Riesending. Und das Zweite, woran ich eben gedacht habe, heute Morgen im Team-Meeting sprach ich von Bad Vibes, ja, und daraus wurden die Bad Vibes. Ja. Für jeden, der es nicht weiß, Bert ist unser wohlgeschätzter Kollege, der auch von Tag 1 gefühlt an Bord ist. Nächstes Jahr gehen wir ins 10-Jährige, ich will mich nicht wiederholen, das ist dann schon auch eine lange Zeit. Ich glaube, Bert hat nächstes Jahr auch ein Jubiläum.
Ich glaube, der wird 90 nächstes
Jahr. Wenn ich das richtig im Blick habe, eine Sekunde, mal, ich hole euch kurz Bert, damit ihr wisst.
Ach, ja, Bert,
warum ich ja,
jetzt
in die Richtung...
Ja, gefreestyle ist jetzt gar nicht so. Ja, und noch mein geiler Weihnachtspulli, ja, super. Ja, ja. Ja, da, guck mal.
Und sind die Bert Vibes. Und Bert ist ein Coach und ein Trainer von uns und ein wohlgeschätzter, geliebter Kollege und der eben unglaublich viel Einfluss darauf nimmt, was eben persönliche Entfaltung anbelangt im Arbeitskontext und da auch sehr bedeutend ist. Und ich habe jetzt keinen Unterschied festgestellt zwischen dem, was Bert in so Mandaten einbringt, zu dem, was du in Mandaten einbringst. Weil du es einfach exzellent und as good as I know machst. Und Bert ist wirklich eine Messlatte, Räume zu öffnen und dafür zu sorgen, dass in Interaktionen mit den Kunden jeder auch Raum bekommt und sich das aber in etwas einfügt. Wir nennen das ja häufig Orchestration, ja, was im Ergebnis dann auch auf das einzahlt, was man sich vorgenommen hat. Und das ist die ganz hohe Schule. Das ist auch das, was uns im Arbeiten eben auszeichnet. Wir haben genauso den persönlichen Transformationsteil wie den organisationalen. Und ich glaube, du kannst sehr gut ankoppeln an dem organisationalen und fühlst es wahnsinnig gut aus, dass der persönliche Teil eben in unserer Arbeit auch stattfindet. Und das ist mein Geschenk für dieses Jahr. Savis, ein Geschenk. Wir haben viele Geschenke. Danke dafür, Welt. Und danke dafür, Vorsprung at Work. Und alle Kolleginnen, KollegInnen von Vorsprung at Work. Es ist tatsächlich nochmal, um auf unser Eingangstalk heute zurückzukommen, das ist mein Geschenk für dieses Jahr. Vorsprung at Work. Alle, die bei Vorsprung at Work mitwirken und in der Art und Weise, wie sich jeder einbringt, so wie jeder auch kann, aber immer mit den gleichen Überzeugungen, ist ein Riesengeschenk. Und das hast du mich im 1:1, in unserem Tandem, in unserem gemeinsamen Wirken auch immer sehr deutlich spüren lassen. Und das ist ein Geschenk, das zu haben. Also insofern ein großes Dankeschön an dich.
Gern geschehen.
Und
also hier auch wirklich, ich muss auch Danke Bert sagen, weil also... meinen ersten Kundenkontakt eben hatte ich auch mit Bert und durfte einfach da viel von ihm lernen. Und Bert hat mich vor allem persönlich weitergebracht in dem Ding, dass ich irgendwie nicht, also wie soll ich das am besten beschreiben, auf dieser Kommunikationsebene, also so, was lasse ich an mich heran, was ist von den Aussagen wirklich an mich gerichtet oder liegt einfach bei der Person selbst und die hat da gerade einfach irgendwie Vorstellungen oder Projektionen und diese Trennung so, da war der Bert die größte Schule, also auch Dinge nicht so nah an mich heranzulassen, einfach so, die gar nicht bei mir liegen, so per se.
Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul.
Genau.
Also Bert ist keine 90, Bert ist irgendwas um 60 irgendwas rum, ne?
69 wird nächstes Jahr meines Erachtens noch 70.
Echt? Ja, krass.
Krasse
ja.
Nummer.
Bert ist halt lebendig as fuck.
Ja.
Also deswegen, Bert, wenn du uns zuhörst, bestimmt tust du das.
Geiler We love typ. You.
Bert kenne ich tatsächlich, Bert kenne ich aus meiner vorletzten Berufsstation bei MLP. Da war er irgendwie Trainer. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht, kann sein. Und ich war damals Personalchef und wir haben uns tatsächlich als Wesen kennengelernt, die, glaube ich, jetzt 2025 völlig andere Wesen sind, als sie damals gewesen sind. Also wir haben uns irgendwie damals eher so beobachtet und ich fand ihn immer ganz cool. Ich fand, er fand auch mich cool. Ich glaube, er fand mich auch so ein bisschen doof, so ein bisschen überheblich und sonst irgendwas. Und mittlerweile hat sich das irgendwie völlig verändert. Und da sieht man dann, wenn Menschen sich verändern, wenn die Kontexte um die Menschen herum sich verändern, dann ist alles in irgendeiner Form in Bewegung. Und Bert und ich sind tatsächlich verdammt coole Objekte, an denen man so persönliche Entwicklung und Lernen auch so in der Zweierbeziehung beobachten kann. Weil Bert und ich jetzt tatsächlich fast 20 Jahre später sehr anders aufeinander schauen, als wir es damals getan haben. Einfach, weil wir uns beide entwickelt haben. Und für dich gilt, also da, wo du so eine Kongenialität jetzt mit dem L beim Kunden hast, für mich bist du so diese ultimative Problemlöserin im Innen. Und ich hab so viele Momente, wo ich vor meinem Rechner sitze und mir denke, scheiße, jetzt bräuchte ich das und das und das und das. Und in dieser Präsentation muss auch das und das und das und das. Und wo liegt es denn? Und dann hadere ich ja auch mit unserem scheiß SharePoint, den ich irgendwie nicht richtig bedient kriege. Und ich muss nur irgendetwas in unseren Request-Kanal reinpacken und du hast immer eine Lösung. Du weißt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt weißt, wie unfassbar segensreich du für mich so häufig schon gewesen bist, weil du einfach an der Stelle meine Probleme in Anführungszeichen löst, weil du einfach immer weißt, wo der Kram liegt. Du weißt immer, wo der Kram liegt. Du weißt ganz genau, du kennst dieses Unternehmen bis in den letzten Winkel, also jetzt offline wie online, ja, wo halt alles mögliche rumfliegt. Und wir sind tatsächlich, also ich glaube, eine Schwäche, die wir uns attribuieren können, ist, dass wir einfach verdammt schlecht organisiert sind.
Was so
Ablage online angeht. Ja. Also zumindest ich krieg's nicht richtig hin. Und das Genie, das das Chaos überblickt, bekanntlich, das bist halt für mich irgendwie du. Ja? Und der L hat es auch schon gesagt, immer wenn wir hier auch Publikumsverkehr haben, und den haben wir ja wirklich auch viel in diesem Büro, bist du einfach der totale Garant, die totale Garantin dafür, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Weil du einfach mit deinem offenen Herzen und deinem Wesen die Kontexte öffnest, wenn sie nicht schon offen sind. Und diese Art und Weise, Menschen völlig unvoreingenommen gegenüberzutreten, das ist ein Geschenk. Ja, und das drückst du halt für mich in deinem Wesen aus. Und das ist schon ganz schön geil. Jetzt hast du über deine Zusammenarbeit mit L ein bisschen berichtet, aber geh vielleicht noch mal ein bisschen auch auf uns beide ein. Das könnte den geneigten Zuseher, Zuhörer, Zuhörerin, Zuseherin interessieren. Ja. Wo du so Stärken und Schwächen im jeweiligen Persönlichkeitsprofil siehst.
Kannst du beim Christian
du kannst, mir ist es egal, mit wem du anfängst. Aber du hast ja einen sehr geschärften Blick für Fähigkeiten und vielleicht eher schwächlich ausgeprägte
Präferenzen. Du willst, dass ich weiter dich unterstütze. Das ist jetzt wirklich auch passiert.
Also, lad mal durch.
Okay.
Und keine Nebengeräusche hier in dem Raum. Ja?
Also ich fange jetzt erstmal damit an, was ich so an euch schätze. Und es ist tatsächlich, dass ihr so unterschiedlich seid, auch ein Stück weit. Also so, ich sehe euch beide als Menschen irgendwie. Aber irgendwie bist du für mich, Christian, trotzdem mehr analytisch und der L eher visionär. Also so, du bist immer schon im Morgen, übermorgen so unterwegs und Und der Christian ist eher bei der Sache und durchdenkt die so ein Stück weit so. Und wenn man, was ich aber schön finde, ihr schaut auch voll oft unterschiedlich auch auf Themen irgendwie und was jetzt auch der nächste strategische Schritt sein sollte. Aber ihr schafft es immer wieder, da irgendwie gemeinsam auf einen Nenner zu kommen und seid da nicht, also die Perspektiven sind immer nebeneinander und können beide da sein und sind nicht etwas, was uns spaltet. Und das hat mich schon immer super begeistert, weil ich einfach eben glaube, dass so unsere Welt und einfach wie wir aufwachsen und unsere persönlichen Erfahrungen alle irgendwie uns anders auf die Dinge blicken lassen. Aber das heißt ja nicht, dass das andere eben schlecht ist oder besser oder es ist keine Wertung, es ist einfach nur anders. Und ich glaube, dass wir diesen Konflikt so besser als Menschen, als Team, als Gesellschaft, als Menschheit irgendwie besser aushalten müssen, sollten, dürfen. Und das fand ich einfach schön zu sehen, dass das funktioniert, weil dann kann es auch woanders funktionieren. Also, und das hat mir ja immer Kraft gegeben. Und wenn ich jetzt auf eure persönlichen Schwächen schaue, ey, dann fange ich ja gerade bei dir an, wenn du jetzt hier so bist.
Wo ist er denn?
Els Problem ist, glaube ich, Selbstorganisation so ein Stück weit. Dass du einfach viele Dinge immer machen willst und es aber dann solche kleinen Sachen nicht schaffst, so nachzuhalten und da einfach ein bisschen verpeilt bist. Und,
hat sie verpeilt gesagt?
Ja, ja. Aber das irgendwie, ich finde das auch okay. Weil zum Beispiel, der L ist jemand, der niemals einen Geburtstag vergessen würde. Solche Sachen, weiß ich ganz genau, du rufst an oder du singst mir Happy Birthday auf einer WhatsApp-Nachricht oder irgendwas, da bist du voll hinterher. Und das ist halt mindestens genauso wichtig, wie dass du irgendwie dran denkst, noch einen Beleg hochzuladen oder sowas. Sagen wir jetzt mal so wirklich so kleine Sachen, ne? Die aber auch zum Alltag dazugehören. Ne?
Aber ich hänge meine Jacke in die Garderobe.
Gerade eben nicht. Also, weil du es einmal am Tag geschafft hast. Ja. Und Christian, ich glaube, bei dir ist es so ein bisschen dieses, dass du manchmal so den Drang hast, dass alles so perfekt läuft und dann, wenn es nicht so ist, dass das dich dann stresst. Also so Sachen wie, wenn es ein Technikproblem gibt, jetzt bei so einer Forecast-Aufnahme oder irgendwas, da wirst du sehr schnell sehr unruhig, weil du halt so diesen Anspruch hast, dass alles gut wird und perfekt ist. Und ich habe das Gefühl, da hast du mich schon ein paar Mal gestresst. So. Oder auch so Sachen wie, man bestellt für einen Kunden Essen und es kommt halt dann nicht rechtzeitig an, dann ist es für dich totale Panik. Und da würde ich sagen, bin ich sehr entspannt und denke mir dann so, jetzt lass den Kugelschmeier jetzt mal kurz aufregen und der beruhigt sich auch schon wieder. Aber das ist so
bei. Du hast doch vom Bert gelernt, ja, dass es deine Gefühle sind.
Ja, ja, genau. Aber es ist so, ich lasse mich dann ja auch stressen so von dir. So, so ja, ist ja nicht. Es bleibt dann nicht ganz losgelöst. So.
Nee. Stylisch. Interessante Beobachtung. Aber tatsächlich kenne ich das von mir, dass ich das den Anspruch habe, dass die Dinge, wenn ich sie denn mal plane, und das tue ich ja tatsächlich äußerst selten, dass der Plan in irgendeiner Form aufgeht. Aber tatsächlich, Pläne sind dazu da, um von der Realität überschrieben zu werden. Ja, tatsächlich. Was machen wir denn für Schwächen an der Sava aus? Also ich habe das, Stärken und Schwächen mag ich nicht. Eher Präferenzen und Nicht-Präferenzen.
Ich würde es nicht als Schwäche bezeichnen. Ich kenne Sava ist natürlich manchmal, wenn sie dann sozusagen ihre Sicht auf die Dinge hat, dann ist es auch gefühlt die Sicht auf die Dinge. Und wenn man dann beharrlich ist, sozusagen in der eigenen Sicht auf die Dinge, dann kann das schon auch mal der Feld sein, an dem ein Gedanke zerspringt. Und das kann Sava dann ganz schnell auch sehr emotional machen. Und ich habe aber einen ganz guten Umgang damit. Ich füge mich dann einfach dem, was du haben willst. und dann ist alles, mache mich ein bisschen klein und noch ein bisschen kleiner und so, bis ich unterm Teppichboden Fallschirm springen kann. Und dann ist alles
in Ordnung. Auf die drauf springen kann.
Und im nächsten Moment ist dann alles wieder gut. Und insofern
Finde ich, hab's okay. Im Griff. Also.
Tatsächlich. Vollkommen.
Tatsächlich.
Ich kann nichts anderes behaupten.
Die Fähigkeit zur Selbstführung ist mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann hast du auch einen wirklich ernsthaft schlechten Tag. Und dann kriegt die Umwelt auch mit, dass du einen schlechten Tag hast, in einigem.
Aber es ist schon viel, viel besser geworden.
Mehr als menschlich.
Richtig besser geworden, finde ich.
Mehr als menschlich. Also wenn wir so gemeinsam mit den 25 gucken, um auch die Episode jetzt langsam so zum Ende zu bringen, was bringt 25 Tolles für uns?
Also jetzt so ganz als erstes habe ich einfach so an Freude und Liebe gedacht, so, weil ich glaube, das fehlt uns und der Welt insgesamt und das ist das, was uns trägt als Menschen, als Firma. Ja, ich glaube einfach mit so einem Lächeln im Gesicht und ein bisschen mehr Liebe so miteinander, füreinander entstehen Dinge, können Dinge entstehen. So. Das ist mir einfach hochgepoppt. Ja.
Was bringt 25?
Da kann ich ankoppeln. Eine andere Leichtigkeit. Ich glaube, wir kommen natürlich, wenn man so ein bisschen Bilanz sieht, ne, aus der Corona-Welt, die uns sehr gebeutelt hat und haben in diesem Jahr eine extrem große Anstrengung auf uns genommen, um uns da rauszubewegen und sind natürlich auch ein Stück weit im besten Sinne, soll keine Klage sein, vom Markt überfallen worden, sind unseren Überzeugungen treu geblieben, aber mussten das auch gut balancieren und das hat jeden im Detail sehr gefordert und manchmal auch vielleicht über die eigenen Limits hinaus. Auch wenn ich in Summe denke, dass wir da sehr erwachsen mit umgegangen sind, zumindest so wie ich uns beobachte und auch so in der Organisation die KollegInnen fühle. Und im kommenden Jahr wird es, glaube ich, brauchen wir eine andere Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit ist ganz wichtig. Also ich hatte vorhin im Dialog mit dir über Chancenwettbewerb gesprochen. Es ist unglaublich viel da. Und dem zu begegnen, es für sich nutzbar zu machen, hat auch ganz viel mit Leichtigkeit zu tun. Und ich freue mich daher aufs nächste Jahr. Und das nehme ich auch ins nächste Jahr mit rein. Leichtigkeit ist meine Überschrift. Das Schwerste im Leben ist es, einfach zu sein und leicht zu sein. Also insofern ist der Anspruch, in die Leichtigkeit zu kommen, sehr hoher, aber ich glaube, alles, was es ausmacht, wenn es nicht hier bei Forschung mit Work stattfindet, wo soll es denn dann stattfinden?
Mir wird 2025 meine vierte Vaterschaft bringen im Mai und dann bin ich gefordert, auf jeden Fall in Leichtigkeit zu bleiben. Ich fühle mich relativ leicht und werde da sicherlich nochmal sehr gefordert werden vom Leben und da freue ich mich unendlich drauf. Liebe und Freude werden da hoffentlich auch dabei sein, ganz sicher. Nächste Woche finden wir raus, ob es ein Mädchen oder Junge wird, mal gucken. Das wird nochmal eine echte Zäsur. Das wird mich nochmal sehr deutlich ins Leben rufen. Und ich glaube, das wird auch für Vorsprung at Work einfach nochmal den nächsten Bewusstseinskicker geben, den nächsten Turbo geben, weil neues Leben und auch so reines Leben und so diese pure Liebe auch uns als Unternehmen sehr gut tun wird. Und insofern freue ich mich auf 25, wünsche allen, die diesem Podcast folgen, den Mut, ihre radikale Subjektivität zu leben in diesem Jahr. Es braucht mehr denn je radikale Subjektivitäten und die Abstraktion von vermeintlichen Objektivitäten, die wir über Instagram oder sonst irgendwas in unser Leben reingespült bekommen. Das sind alles nur Pseudo-Objektivitäten. Die einzige wirkliche Richtschnur im Leben ist euer persönliches Gefühl, die Art und Weise, wie ihr euch durchs Leben navigiert, hoffentlich liebevoll mit euch selbst und anderen. Und für alle eure Unternehmungen in 2025 in Richtung Glück und Zufriedenheit und Liebe. Viel Erfolg von uns, Vorsprung at Work. Ein gelingendes Jahr wünschen wir euch und bis zum nächsten Forecast.